Heute bei «Apropos» das Ende von einer Ära.
To my tennis family and beyond. Today I want to share some news with all of you.
1500 Spiele in 24 Jahren, 20 Grand Slams, 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste, Rekordsieger von Wimbledon, der berühmteste Schweizer überhaupt und wahrscheinlich der beste Tennisspieler, den es je gegeben. Doch jetzt ist fertig, der Roger Federer tritt zurück.
I am 41 years old. I've played more than 1,500 matches over 24 years. Tennis has treated me more generously than I ever would have dreamt. And now I must recognize when it is time to end my competitive career.
Über den Rücktritt und über die Karriere von Federer reden wir heute apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mit zugeschaltet sind die beiden Journalisten, die die Karriere von Roger Federer am engsten mitverfolgt haben. Der René Stauffer und der Simon Graf sind beide Sportredaktoren bei Tamedia, haben ihm Roger Federer sicher tausendmal zugeschaut und haben auch beide Bücher über ihn geschrieben. Hallo zusammen.
Salut.
Ciao, Philipp. Hoi.
Simon, René, Roger Federer hat vor einem Jahr sein letztes Match auf der ATP-Tour gehabt und hat seither an einem Comeback geschafft. Eigentlich überrascht es euch, dass er jetzt trotzdem vorzeitig zurücktritt?
Nein. Also, dass der Zeitpunkt jetzt eine Woche vom Laver Cup ist, hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht. Aber ich bin am US Open und habe mit diversen Leuten geredet hinter den Kulissen. Und es hat sich abgezeichnet gehabt, dass es mit dem Comeback nichts mehr wird, dass es rechte Knie hat. Er ist wieder angeschwollen, er hat wieder müssen aufhören trainieren und er hat jetzt eigentlich bis zuletzt, er ist längst nicht auf dem Niveau gewesen, um können zurückkommen auf die Uhr.
Es war sicher keine Überraschung gewesen, vor allem an dem, vor dem Hintergrund, dass er jetzt den Laver Cup noch hat wollen spielen, weil das ist sein Turnier, da hat er aus der Taufe gehoben. Das ist auch sportlich nicht so eine wahnsinnige Herausforderung. Da kann er im schlimmsten Fall ein Doppel spielen mit dem Nadal und die Leute jubeln ihm zu auf einem Bein. Und trotzdem kann er das Turnier jetzt noch ein bisschen bewerben. Der nächste Stop wäre in Basel gewesen, so wissen wir es, und dort hat es einfach nicht mehr gelangt. Das hat man jetzt gehört. Im Hintergrund, dass er einfach nicht auf dem Fahrplan ist, wo er sein soll, um wieder auf der ATP-Tour zu spielen. Darum sind wir auch jetzt schon bereit gewesen, dass die Meldung jetzt kommen können, oder nächste Woche zumindest.
Ich nehme an, er hat sich seinen Rücktritt ein bisschen anders vorgestellt.
Er hat seinen Rücktritt sicher anders vorgestellt, weil er gewusst, wenn der Körper noch mal kommt, dann wird er auch gut spielen. Also er ist einer, wenn die Schläge hat er nicht verloren. Er hat als er das letzte Mal gespielt hat, praktisch auf einem Bein, hat er noch grosse Fünfsetzer können gewinnen und ist im Viertelfinale von Wimbledon. Und das ist natürlich seine Hoffnung gewesen, dass er nochmal irgendeine Fitness anbringt, wo er automatisch nachher auch hätte können grosse Match gewinnen. Aber wie wir jetzt wissen, ist das nicht der Fall.
The Laver Cup next week in London will be my final ATP event. I will play more tennis in the future, of course, but just not in Grand Slams or on the tour. This is a bittersweet decision because I will miss everything the tour has given me. But at the same time, there is so much to celebrate. I consider myself one of the most fortunate people on earth. I was given a special talent to play tennis, and I did it at a level that I never imagined for much longer than I ever thought possible.
Bevor wir ganz an Anfang gehen von seinem Tennisleben, können Sie mir ein paar Rekorde geben? Was hat er alles gebrochen während seiner Zeit auf dem Tennisplatz?
Ja gut, er hat den Grand Slam Rekord natürlich in die Höhe getrieben. Jetzt hat er ihn nicht mehr. Er ist bei 20. Dort war er eine Weile lang allen voraus gewesen. Vorher ist er beim Sampras bei 14 gewesen. Inzwischen haben Djokovic und Nadal ihn überholt, wie man weiss. Auch der Rekord, dass er über 300 Woche Nummer 1 ist inzwischen gebrochen worden. Was nicht gebrochen worden ist, sind seine 80 in Wimbledon. Und natürlich dort, wo er fünfmal hintereinander das US Open gewonnen hat, war auch etwas gewesen, was bleibt. Seine ganz Konstanz, die er einfach ausgespielt hat mit X Viertelfinal, Halbfinal, seine Serie an den Grand Slam, das hat es vorher noch nie gegeben. Das ist auch die Konstanz, die ihn dort auszeichnet hat, über Jahre, wirklich Jahre.
Also ich glaube, ein Rekord, den ihm niemand wird nehmen, ist Die Halbfinalteilnahmen an Grand Slam sind sehr reich. Ich weiss jetzt nicht mehr genau, wie viele das gewesen sind. Über 20.
Mhm. 23.
Und das zeigt einfach seine unglaubliche Konstanz über so eine lange Zeit. Und auch er ist vermutlich mal krank gewesen während einem Grand Slam. Oder auch ihn hat es zwickt in all den Jahren. Der Rücken ist ja ein steter Unruheherr gewesen für ihn. Aber trotzdem hat er es dann irgendwie angebracht, das alles so zu managen, dass er immer dran geblieben ist. Und wie der René richtig gesagt, er hat eigentlich so das ganze Grand Slam-Rennen hat er neu lanciert und die anderen auch hochgezogen. Und ob er jetzt da den Rekord hat oder nicht, das ist zumindest eine Schweizer Perspektive vielleicht, finde ich gar nicht so entscheidend, sondern vielmehr, wie er einfach den Sport vorwärts gebracht hat und einfach auf ein neues Niveau gebracht hat.
Drei, vier habe ich angefangen, meine ersten Bälle zu schlagen. Und dann ist das immer, habe ich immer intensiv angefangen zu spielen. Ich habe gleichzeitig eigentlich auch noch Fußball gespielt, aber hauptsächlich eigentlich durch meine Eltern aus Tennis kommen.
Jetzt würde ich gerne über seine Anfänge schwätzen. Die waren vor über 24 Jahren in Münchenstein, im Baselbiet. Ist auch von Anfang an klar gewesen, dass er ein Weltstar wird, dass sich hier ein Weltstar entwickelt.
Es war so, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe, mit 15, da war es in Zürich am World Youth Cup. Er hatte schon 5 Schweizer Meistertitel gehabt und hat wirklich, haben alle gesagt, er ist super, aber er ist ein bisschen ein Verrückter. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, muss ich sagen, er ist absolut ein Verrückter. Weil er hat das Recken nicht nur den herumgerührt, wenn er den Punkt verloren hat, sondern er hat auch gesagt, du Double, wenn er einen Ball nicht richtig super geschlagen hat. Und ist dermassen außer sich gewesen, dass ich eigentlich gedacht habe, totale Diskrepanz. Er spielt super, hat den Match nachher auch gewonnen. Aber das Temperament könnte ihm im Weg stehen. Und je länger das dann eigentlich gegangen ist, als er mit 16 schon Wimbledon gewonnen hat bei den Junioren, Top 10 ist er dann auch gleich mal geworden, da hätte man eigentlich müssen sagen, das war meine Meinung, so wie der spielt. Entweder gönnt er einen Grand Slam oder es wird nie einen Schweizer Grand Slam gönnen.
Wer ist denn dort Roger Federer das erste Mal aufgefallen, Simon?
Also ehrlich gesagt, etwas vom Ersten war, was ich gelesen habe, als ich noch nicht über Tennis geschrieben habe, dass der Roger Federer als junger Spieler verwarnt oder einen Buss hat müssen zahlen, weil er nicht gegen Best-Effort-Regeln verstoßen hat. Das heisst, dass er quasi nicht bis zum Schluss Mühe gegeben hat. Und ich habe die Dinge so gedacht, die Jugend von heute. Aber er hat es dann, glaube ich, in Zukunft hat es dann schon freigebracht und hat sich eigentlich meistens Mühe gegeben, oder? Was würdest du sagen, René?
Absolut, weil das war in Kübelis. Er hat vorher an der Swiss Indoors gespielt, vor 9000, und dann hat er in Kübelis gegen irgendeinen gespielt, der ohne Ball war, und dann ist er einfach rumgestanden und hat verloren und ist verwarnt worden und hat gefunden, völlig zu Recht, hat noch den Finger rausgenommen und hat die Serie gewonnen. Also ist ein Satellite gewesen, nachher nochmal 4 Turnier, und trotz dieser Disqualifikation hat er sich nachher hat er den Gesamtsieg noch geholt. Also hat dort eine gute Reaktion gezeigt.
Also ich weiss noch, als ich zum ersten Mal über ihn geschrieben habe, das war im Final 2000 gegen Thomas Enquist. Dort hat man eigentlich schon erwartet, dass er jetzt mal Basel gönnt, und hat dann verloren und hat brüllt. Und wir haben dann ja noch oft brüllen gesehen. Und ich habe das irgendwie auch noch schön gefunden, dass er selbst nach Sieg hat er seine Emotionen gezeigt, und man hat einfach gemerkt, wie viel ihm das Ganze bedeutet.
Roger Federer, Wimbledon champion. You better get used to that.
Thank you. No, it's an absolute dream for me coming true. And I was always joking around when I was a boy. I'm going to win this. And now I have it.
And you've had so much support from back home and from everyone here. What's your message to them?
Oh, yeah, a lot of people came from Basel and home, and so nice, you know, to share this moment. And thanks to everybody. Oh, it's great.
Congratulations, Roger Federer.
So richtig dominant ist Roger Federer geworden anfangs der Nullerjahr, so Mitte Nullerjahr. Was hat er damals anders gemacht als die Leute, die vor ihm an der Spitze gestanden sind vom Welttennis? Er hat ja wie etwas ganz Neues reingebracht, oder?
Also, wo der Federer 2003 Wimbledon gewonnen hat, das war so, wie die Engländer sagen, der Monkey off his back. Er hat etwa 3 Jahre gebraucht, bis er mal sein riesiges Talent hat können ausschöpfen konnte. Und wo er nachher im gleichen Jahr hat er nachher in Houston auch noch das erste grosse Turnier in Amerika gewonnen. Das war das Masters in Houston. Und von dem Moment an hat er einfach dermassen Selbstvertrauen gehabt. Und seine ganzen Siegerqualitäten, die er schon als Junior immer hatte, die hat er noch voll in die Waagschale geworfen. Und dort hätte er eigentlich niemand können mithalten, weil er ist so ein Winner-Typ gsi, wo hat man schon das erste Mal in seinem Interview, im ersten Interview gesagt, er spielt immer Scheiße im Training. In den Match sagt er einfach immer doppelt so gut, was eigentlich wahnsinnig ist. Und dort hat er einfach wirklich auch einen Vorsprung gehabt, spielerisch, weil er ein neues Tennis gespielt hat, wo die Leute noch nicht bereit waren zum Kontern.
Also ein neues oder vielleicht sogar ein altes Tennis. Das war ja schön, dass er eigentlich so einen klassischen Spielstil gepflegt hat. Und es ist eigentlich ein Tennis, wo wir uns alle können mehr oder weniger identifizieren, seine Vorhand, seine Backhand, Slice. Es sieht alles so wundervoll aus. Und wenn ich amigs nach diesen Grand Slam Turnier heimgekommen bin und auf den Tennisplatz gegangen bin, gedacht habe, jetzt kann ich es auch umsetzen, dann hat es amigs nicht so gut geklappt. Aber eigentlich ist es wirklich so das perfekte Tennis, wo man auch, wenn er auch mit Holzschlägern der Beste gewesen wäre, wahrscheinlich.
Exquisite feel from Federer at precisely the right time.
Es ist ein Unterschied, ob jemand dominant ist in einem Sport oder ob jemand eine Ikone wird. Warum ist Roger Federer zu einer Ikone geworden? Wie ist das passiert?
Ich glaube, eine Ikone ist er geworden durch das, dass er erstens mal auf der ganzen Welt überall gewonnen hat, dass er seine Natürlichkeit bewahrt hat, dass er zu einer Figur geworden ist. Er ist nicht irgendeine künstlerische Darstellung gewesen, sondern er hat die Authentizität mitgebracht von seinem Wesen, was Simon schon gesagt hat. Oder? Er hat brüllt, er hat in sich hinein schauen lassen. Er ist auch an Pressekonferenzen immer sehr ehrlich gewesen.
Do you train really hard in the off-season? Can you give me any tips, anything you can talk about?
No, it's all talent. I don't work. I just sit on the couch. You thought you had something going, right? That you were one of those, like was Lendl, that, you know, made us generation work hard. Not with me, anyway. I didn't get inspired. No.
Er hat mit den Leuten kommuniziert, mit den Fans kommuniziert. Und jeder hat ihm angemerkt, wie gern dass er das Tennis hat. Und ich glaube, das mit seiner Natürlichkeit und seinem Auftreten, mit seinem Charme, mit seiner Bescheidenheit auch, das hat ihm einen wahnsinnigen Ausnahmewert gegeben in dieser Sportwelt. Also ein Alleinstellungsmerkmal, wie eigentlich selten zu sehen ist.
Also ist klar, wenn er Zeit hat, gebraucht, aber ich glaube, wirklich dass er einfach so gern, er hat echt das gemacht, was er gern macht. Er spielt nämlich gern Tennis und man hat ihm das angesehen. Und ich finde, es ist etwas Wunderbares, die Leute zuzuschauen oder zu erleben, die genau das machen, was sie wollen. Wenn du einen Podcast machst, dann gehst du in dem auf und der Roger Federer, der will einfach auf den Platz gehen. Dort, wenn du ihm im Training zuschaust, wie er mit dem Ball spielt, wenn er mit jedem Schlag irgendwie einen anderen Spin machen will, er hat einfach irgendwie die Verspieltheit hat er einmal, das ist vielleicht Gott gegeben, und die hat er irgendwie nie, die hat er immer gepflegt und die hat dann immer begleitet und das ist einfach etwas unglaublich Schönes gewesen, ihm dabei zuzuschauen.
Oh, how cool is that? I mean, darn it, it was a winner that return. That's not cruel, that's a great tennis shot.
Wir machen den Podcast mindestens so elegant wie seine Vorhand. Nein, kleiner Witz. Die andere Seite von dem, was ihr jetzt gesagt habt, ist, dass man in der Schweiz auch ein wahnsinnig unkritisches Verhältnis mit ihm hatte. Und das ist eigentlich fast untypisch für Schweizerinnen und Schweizer, oder? Weil gekrittelt worden an ihm ist eigentlich fast nie.
schon so gewesen, dass man eigentlich, wenn man mal etwas geschrieben hat, wo ein bisschen negativ war, also hat es auch gegeben, gerade im Davis Cup, wenn er den Davis Cup ausgelassen hat und mit fadenscheinigen Begründungen, wenn man dann irgendwann mal ein bisschen kritisiert hat, dann ist sofort gerade eine Welle gekommen von Entrüstung. Man muss sagen, es hat nicht so viel Anlässe gegeben, um ihn zu kritisieren. Und er ist ja auch einer, wo es allen recht macht und wo sehr sympathisch überkommt. Trotzdem hat es immer irgendeine so eine Szene gegeben, wo einfach der Federer gehasst hat. Vielleicht wegen dem Sport, weil er zu viel Geld verdient. Er hat schon gewisse Haters, hat es da schon immer rumgekriegt, aber die haben sich natürlich nicht können bemerkbar machen, weil die sind noch niedergebrüllt worden. Das ist glaube ich, heute noch so.
Also, ich sehe es nicht genau so. Also, ich glaube, er hat sich ja wirklich extrem Mühe gegeben, dass er nicht auffällt in dem Sinn, also er zeigt sich nicht, hat nicht ein luxuriöses Leben gezeigt, oder? In der Schweiz ist man ja sehr schnell neidisch und ich glaube, er ist sehr darauf bedacht gewesen, dass er ganz normal bleibt und ich glaube, er ist auch in anderen Sphären als mir, aber trotzdem ist er irgendwie recht normal geblieben und auch im normalen Leben hat er sich sehr Mühe gegeben, dass er nicht abhebt und der Erziehung, so wie ich das erlebt habe von seinen Kindern. Und ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass vor allem in den letzten Jahren als Journalist hast du fast mehr gewinnen können, wenn du den Federer kritisiert hast, als wenn du ihn gelobt hast. Also, als ich vor einem Jahr mal am US Open Artikel gemacht habe, wo ich kritisiert habe, dass er nur noch als Werbefigur auftritt, da habe ich unglaublich viele Zuschriften von Leuten bekommen. Ja, super, dass es mal einer sagt und so. Also ich glaube, Neid ist schon ziemlich ausprägt in der Schweiz. Aber es ist natürlich auch so, dass Leute, die positiv sind oder etwas gut finden, dass die sich nicht melden, oder? Also von dem her, ich habe das Gefühl, in Amerika wäre er Amerikaner, wäre er fast noch mehr vergöttert worden als in der Schweiz.
Also ich glaube, bei uns in der Schweiz ist vor allem vielfach, habe ich immer gehört, jetzt hat er doch den richtigen Moment verpasst, um abzutreten. Er sollte doch jetzt abtreten. Und da bin ich überhaupt nicht der Meinung gewesen, weil Tennis ist ein Sport, wo am Schluss zählt sowieso nur Sieg. Also er kann sich erstens mal seine Karriere gar nicht kaputt machen, indem er jetzt noch ein paar Mal verlieren. Das hat der Björn Borg hat am Schluss ein Jahr lang nur verloren bis im Comeback. Von dem redet niemand. Aber ich habe effektiv schon 2008 hat eine Kollegin aus meinem Bekanntenkreis schon gesagt, jetzt hat er den Rücktrittsmoment verpasst. Oder? Das ist einfach doof.
Also ich muss ehrlich sein, also, heute ist ja der Tag, wo er zurückgetreten ist. Oder? Und irgendwie man stellt sich ja dann so ein bisschen vor, wie es ist. Und ja, ich habe vielleicht ein bisschen romantischere Vorstellung von dem Tag als jetzt, wenn er irgendwie ein Instagram-Video postet. Aber ja, jetzt ist der Tag gekommen. Es ist gut so, ja.
Wenn man auf seine Karriere zurückblickt, geht das nicht ohne einen Vergleich mit dem Rafael Nadal und dem Novak Djokovic. Das Dreigestehen, wo die Tenniswelt lang dominiert hat, macht der Vergleich Sinn zwischen den drei? Kann man sagen, wer von denen der Beste ist?
Ich glaube, um den Vergleich kommt man gar nicht herum, weil die haben ja das Grand Slam-Rennen in eine Dimension vortrieben und das Tennis beherrscht. Die haben jetzt 63 Grand Slam gewonnen in den letzten, seit sie da dabei sind, seit 2003. Die haben am Rest haben sie eigentlich nur noch pro Samen lassen. Es hat nie zuvor so eine Dominanz geben von drei wenigen Spielern, zumindest nicht auf Grand Slam-Ebene. Wobei, ich muss sagen, heute sind Grand Slam natürlich viel wichtiger geworden. Früher haben viele haben gar nicht alle gespielt. Und trotzdem muss man sagen, dass die Vergleiche, die prägen das Tennis und um die kommt man nicht herum. Das ist klar, der Federer kommt jetzt dort am Schluss ein bisschen schlechter weg. Er hätte aber auch können viel besser wegkommen, wenn er zum Beispiel auf Sand nicht so gut gewesen wäre. Dann hätte er viel weniger gegen den Nadal verloren. Hätte er vielleicht auch eine bessere Bilanz. Der Djokovic ist von den beiden im Sog gewachsen und hat seine eigene Geschichte geschrieben. Aber der Auslöser, dass das Niveau so gestiegen ist, ist sicher vom Federer rausgekommen. Und dann ist der Nadal als komplettes Gegenteil, ein Kraftpaket mit diesen vernichtenden Schlägen. Und der junge Spanier, der nichts zu verlieren hat, das sind Rivalitäten, die werden die Geschichte überleben vom Tennis.
Also du fragst natürlich, wer ist der Grösste, oder? Das wollen ja alle wissen. Es ist noch nicht fertig. Also beim Federer ist es fertig, Nadal und Djokovic spielen noch. Und ich glaube, das wird man gar nicht so. Man kann sagen, wer ist der Erfolgreichste oder wer hat am meisten gewonnen. Aber ich glaube, der Grösste kann man fast nur messen an der Ausstrahlung oder an seinem Vermächtnis. Und ich glaube, wenn man das nimmt, ist der Federer der Grösste. Vor dem Nadal und dem Djokovic. Und wenn man einfach die Popularität anschaut, ich bin in dem Jahr wieder in Wimbledon gesehen, dann haben sie zum ersten Mal wieder eine Queue gehabt, also die Schlange, wo du kannst übernachten mit dem Zelt, zum Ticket zu bekommen. Und die ist ohne Federer, ist die noch etwa ein Drittel gewesen oder ein Viertel von dem, was sie vorher war. Ist kein Asiaten mehr. Und es ist wirklich extrem, also extrem viel weniger Leute gehabt. Es kann auch ein bisschen wegen Covid sein. Aber all die ganzen Federer-Fans sind nicht mehr da gewesen und er hat da schon den Sport extrem geprägt. Aber natürlich muss man, ich meine, der Rafael Nadal, es ist völlig überirdisch, was der mit was für Schmerzen, was er irgendwie mit dem Fuß, wo taub ist, Roland Garros gönnt oder Djokovic, wo eigentlich spielerisch nichts Besonderes hat, aber so einen unglaublichen Willen und so eine unglaubliche Athletik, dass er eben gleich alle zermürbt. Also das sind alle drei oder vier Jahre extrem eindrückliche Persönlichkeiten.
Du liefst gerade Stichwort mit Wimbledon. Wir müssen einmal an einen recht harten Moment zurück von der Karriere von Roger Federer. Es ist Sommer 2019, im Wimbledon-Finale, fünfter Satz. Der Federer hat Matchball bei eigenem Aufschlag gegen Djokovic und verliert dann trotzdem. Ist das eine von seinen härtesten Niederlagen gewesen, von seiner Karriere?
Ja, ich würde sagen, die zweithärteste. Also die härteste war Wimbledon 2-0-8 gewesen. Würde ich sagen, da bin ich nicht gewesen. Da bin ich in Zürich gewesen und der René war vor Ort gewesen, wo es dunkel geworden ist und er entthront worden ist nach seinen 5 Wimbledon-Siegen in Serie.
Vom Nadal, muss man sagen.
Vom Rafael Nadal, genau. Und das ist sicher Nummer 2 und ja, wir sind dort beide auf der Pressetribüne gesessen und haben echt gemerkt, was sei vorbei, wo er 2 Matchbälle gehabt. Und ich weiss noch, wie wir dann nachher, wie er den Match noch verloren hat. Und dann sind wir zurück ins Pressezentrum. Und dann sind wir am Schreiben gewesen und ein australischer Kollege ist vorbeigekommen. Und wir sind vermutlich jetzt nicht, haben nicht mega gut gelohnt ausgesehen. Und er hat dann nur so lakonisch gesagt, «There's been a death in the family.»
Das Brutale war eigentlich, dass der Djokovic mehrere solche Matches gewonnen hat gegen den Federer, nämlich auch in New York 2-mal hintereinander im Halbfinale. 2-mal 2 Matchbälle und dort bin ich beide mal dabei gewesen. Und da habe ich gedacht, das gibt es ja gar nicht. Er hat auch noch andere Matches verloren gegen den Djokovic, wo man eigentlich das Gefühl hatte, sollte er gewinnen. Einmal im US Open auch, wo er dort so wahnsinnig viele Fans auf der Seite hatte, der Roger. Aber dann hat er halt einfach die paar Grand Slam, die fehlen dem jetzt natürlich, wo er gegen den Djokovic nicht liegen lassen hat. Sonst wollen wir da jetzt wahrscheinlich von, weiß auch nicht, 25 reden oder so etwas.
Komm, mit 3 Summen, was war denn der beste Sieg gewesen während der Karriere?
Für mich ist klar gewesen, der Sieg in 2017 am Australian Open gegen den Nadal nach einem halben Jahr Pause, wo er über 4 Jahre hat er keinen Grand Slam mehr gewonnen. Dann ist er gekommen, dann ist 3-1 hinten gewesen im 5. Satz und hat tatsächlich noch eine halbe Stunde gespielt. Eine halbe Stunde, die ich jedem empfehlen würde, die vielleicht nochmal nachzuschauen, wenn es ihm langweilig ist. Und hat das gewonnen. Das ist absolut unfassbar gewesen. Auch für ihn selber. Auch, ich denke, für ihn und alle, die dabei waren, sind wahrscheinlich das märchenhafteste Turniererlebnis.
Ja, ich glaube, es sind 23 Minuten und während es jemand ein bisschen traurig ist, kann er das ja nochmal nachschauen. Ich glaube, es gibt Federer-Fans, die irgendwie jetzt in der Zeit, wo er nicht mehr gespielt hat, das, glaube ich, jeden Tag geschaut haben, um sich ein bisschen aufzubauen. Was für mich auch speziell war, ist, wo er endlich Roland Garros gewonnen hat, 2-0-9. Und einfach, weil das ist irgendwie das Grand Slam gewesen, wo ihm immer entwischt ist, weil ihn Rafael Nadal geschlagen hat, jedes Jahr. Hat man wieder gedacht, ja, jetzt packt er. Und jedes Mal ist er wieder abprallt. Und jedes Mal an diesen Sündigen sind der Röni und ich von dieser Anlage für in Porto Otto gelaufen. Und irgendwie zu Abend um 11 Uhr und es hat geregnet. So, und dann plötzlich irgendwann mal hat es dann geschafft, wo der Rafael Nadal in den ersten Wochen ausgeschieden ist, gegen also, Robin Söderlin.
Er hat genau eine Chance gehabt dort. Zum Paris gewinnen und er hat sie gepackt. Das ist schon noch bemerkenswert.
Alles vergangene Zeiten. Roger Federer ist zurückgetreten. Was wird von ihm bleiben?
Ich glaube, das Vermächtnis vom Federer ist, dass er den Ego-Sport-Tennis wieder auf ein neues Niveau gebracht hat, was Kollegialität betrifft. Er hat die Spieler zusammengebracht. Er hat gezeigt, wie viel das man zurückgeben kann, an die Fans, an Zuschauer. Früher, also zu den Zeiten, wo ich da noch angefangen habe zu schreiben mit McEnroe, Connors und Nastase. Und das war eine egozentrische Szene, wo niemand hat einfach etwas geben oder möglichst wenig geben. Und dann ist der Federer gekommen und hat gefunden, das ist doch lässig, wir machen ja alles gleich und sind doch coole Sachen. Und das sind, wir sind alles Weggefährten und die Journalisten helfen mir, die Schönheit und die Spannung vom Tennis zu transportieren. Und so hat sich die ganze Atmosphäre innerhalb von der Wettkampfszene hat den Federer auch beeinflusst. Er hat selbstverständlich auch spielerische Input gehabt, aber ich denke, dass er da wie für eine Trendwende gesorgt hat und das ganze Tennis ein bisschen revolutioniert hat, würde ich sogar sagen.
Also ich habe das Gefühl, er lebt weiter in ganz vielen Spielern. Wenn er nicht gekommen wäre, ich habe das Gefühl, wäre das Tennis, zumindest bei den Männern, sehr ein Eintönig geworden. Und er hat wie einen anderen Weg gezeigt, wie man auch spielen kann. Sonst ist verspielt, spielerisch, angriffig. Wenn man jetzt zum Beispiel Carlos Alcaraz anschaut, der neueste Shootingstar, der jetzt gerade die US Open gewonnen hat mit 19, der spielt sehr viel Stoppball, der spielt Lobs, der greift an, der geht das Netz, spielt Surf und Volley. Ist so ein bisschen, soll sagen, die moderne Reinkarnation von Roger Federer, der ja auch sein grosses Vorbild war. Und ich glaube, er hat einfach den Sport wieder auf eine andere Ebene gebracht, wo durch die ganze Racket und Seitentechnologie sehr eintönig geworden ist. Also wenn man es vom Tennis her betrachtet.
Er mag ja auch noch rennen. Wenn man so lange über einen Menschen schreibt wie dir zwei, was macht es denn mit einem, wenn der zurücktritt?
Das ist eine gute Frage, aber es ist auch so, dass am Schluss die letzten zwei Jahre oder anderthalb Jahre sind einfach nicht mehr gleich gewesen. Er hat einem nicht mehr viel gegeben. Er ist abgetaucht. Also seit anderthalb Jahren, seit Wimbledon, letztes Jahr Wimbledon war sowieso Corona gewesen. Den habe ich gar nicht jetzt gesehen bekommen, außer auf dem Platz. Und auch seither hat er Tennis-Szene gemieden. Er hat viele Sachen gemacht, die für ihn gut sind. Er hat für seine Sponsoring-Partner geschaut. Er hat aber auch noch für seine Stiftung geschaut. Das ist ja auch eine grosse Geschichte. Aber der Abschied so vom Federer, der ist jetzt, sagen wir, für mich nicht heute, sondern der ist jetzt wahrscheinlich schon in Wimbledon letztes Jahr passiert, wo er dort rausgelaufen ist nach dem 0-6. Und darum habe ich jetzt da nicht einmal irgendwie so eine wahnsinnige sentimentale Stimmung in mir.
Ich schon. Also, obschon es ist irgendwie ein Abschied auf Raten war, wie der René richtig sagt, oder? In den letzten eineinhalb Jahren haben wir den Roger kaum mehr gesehen auf dem Tennisplatz. Ich habe ihn interessanterweise ab und zu in meinem Tennisclub gesehen, wenn er mit den Girls gespielt hat oder so. Aber so die Überfigur oder der Tennisspieler haben wir nicht mehr gehabt zum Schreiben. Und ich will mich trotzdem freuen, wenn das Tennis in der Schweiz weiter ein Sport bleibt, der auch publizistisch begleitet wird. Und ich war jetzt gerade im US Open und ich habe auch Freude an neuen Spielern und an neuen Geschichten. Und ich habe Freude an Carlos Alcaraz. Ich habe mich jetzt ein bisschen auf die neue Generation einstellen können. Was schon ein bisschen schwierig war, muss ich sagen, als ich auf Wimbledon gegangen bin, mein erster Wimbledon ohne Federer. Ich war 2002 das erste Mal dort. Und das erste Wimbledon ohne Federer, es hat schon etwas gefehlt, das muss ich sagen. Aber vielleicht müsstest du mich morgen nochmal fragen.
So I want to thank you all from the bottom of my heart to everyone around the world who has helped make the dreams of a young Swiss ball kid come true.
Simon, René, danke vielmals.
Gern geschehen, danke.
Danke.
Finally, to the game of tennis, I love you and will never leave you.
Die 23 Minuten, die ich René Steifer und Simon Graf empfohlen haben, vom letzten Satz 2017 im Australian Open in Melbourne, die wir euch verlinken. Das war sie gewesen. Unsere lange Folge zum Rücktritt von Roger Federer. Und das war es auch mit dieser Woche von «Apropos». Produziert werden wir von der Vivian Kust und der Laura Bachmann. Moderiert wird der Podcast von mir, Philipp Loser und der Mirja Gabatuller. Und wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende. Ciao zusammen.